Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 29. Juni. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Sans-Papier-Camp, bis am Freitag bewilligt. Kirchliche Gassenarbeit, der Auftrag, unbequem zu sein. Musical zum Musical, Theaterproduktion hinterfragt Theaterproduktion. Am Mikro Cheyenne Mackay, schön Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. China und Taiwan haben nach Jahrzehnten politischer Rivalität ein historisches Handelsabkommen unterzeichnet. Beide Seiten besiegelten damit einen Rahmenvertrag zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit, den Abbau von Zöllen auf mehr als 800 Produkten vorsieht. Das Abkommen gilt als die bisher umfassendste Vereinbarung zwischen den ehemals tief verfeindeten Staaten. In Honduras ist die Medienfreiheit ein Jahr nach dem Regierungsputsch stark eingeschränkt. Darauf weisen Reporter ohne Grenzen ROG, die Weltorganisation für Gemeinderadios AMAG und die honduranische Organisation C Libre hin. Nach dem Sturz von Präsident Manuel Zelaya gingen die neuen Machthaber mit zahlreichen Zensurmaßnahmen gegen Medien vor, die den Putsch kritisch beurteilten. Die Maßnahmen gipfelten in der Schließung von Medien, gewalttätigen Angriffen und der militärischen Besetzung von Redaktionen. Honduras habe sich zu einem der gefährlichsten Länder für Journalistinnen und Journalisten entwickelt. Die drei Organisationen fordern die honduranische Regierung auf, die Repression gegen Medien zu beenden und die Verbrechen an Journalisten unvoreingenommen aufzuklären. Deutschland, Frankreich und Großbritannien nutzen angeblich Informationen von ausländischen Geheimdiensten, die unter Folter gewonnen wurden. Das schreibt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in einem aktuellen Bericht. Der Organisation zufolge verfügen die deutschen, französischen und britischen Geheimdienste nicht über klare Richtlinien für den Umgang mit Informationen aus Staaten, in denen gefoltert wird. Zudem sei die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste in allen drei Ländern unzureichend, so Human Rights Watch. Jeder zweite Deutsche will lieber wieder mit der D-Mark bezahlen. Bei einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos gaben 51% an, sich die frühere deutsche Währung zurückzuwünschen. 30% wollen den Euro behalten, der in Deutschland seit 11 Jahren Zahlungsmittel ist. Vor allem bei der Generation zwischen 50 und 64 Jahren sei der Euro unbeliebt, wie die Nachrichtenagentur AFP schreibt. Der Ausschaffungshäftling, der am 17. März kurz vor der Rückführung nach Nigeria auf dem Flughafen Zürich starb, litt an einer schweren Herzkrankheit. Nachdem diese Todesursache bekannt sei, werden die seither eingestellten Zwangsausschaffungen mittels Sonderflügen wieder aufgenommen. Das meldete gestern das Bundesamt für Migration BFM. Die Menschenrechtsgruppe Augen auf kritisiert diesen Entscheid. Laut ihrer Überzeugung würde der Mann noch leben, wenn die Schweiz auf die harte Ausschaffungsmethode verzichtet hätte. Augen auf verlangt vom Bund und den Kantonen, dass keine weiteren Zwangsausschaffungen mit Charterflügen vollzogen werden. Gestern ist Nicolas Hayek im Alter von 82 Jahren gestorben. Nicolas Hayek war Gründer der Uhrenfirma Swatch, die in den vergangenen 25 Jahren zum weltweit größten Uhrenunternehmen der Welt wurde. In einer Mitteilung würdigt der bernische Regierungsrat Hayek als kreativen und innovativen Unternehmer, der die Schweizer Uhrenindustrie über eine Generation hinweg maßgeblich geprägt hat. Der Schriftsteller Lukas Hartmann erhält den ersten großen Literaturpreis von Stadt und Kanton Bern. Wie es in einer Mitteilung heißt, würdigt der Preis Hartmanns reichhaltiges und zugleich in sich geschlossenes literarisches Werk, das minutiös recherchierte, historische Stoffe packend und originell präsentiert. Der große Literaturpreis wird dieses Jahr zum ersten Mal vergeben und ist mit 30.000 Franken dotiert. Die öffentliche Preisverleihung findet am 26. August im Rahmen des 3. Berner Literaturfestivals im Progger Bern statt. Zum Wetter: heute ist es ziemlich sonnig bei bis zu 28 Grad. Im Jura und im Berner Oberland kann es hier und da Gewitter geben. Morgen bleibt es sonnig und heiß bei 27 Grad, allerdings mit leicht erhöhter Gewitterneigung. Am Donnerstag und Freitag gibt's ziemlich sonniges Hochsommerwetter bei Temperaturen bis 30 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das Sans-Papier-Camp auf der kleinen Schanze in Bern darf bis am Freitagvormittag bleiben. Darauf hat sich die Stadt mit dem Camp geeinigt. Unterdessen solidarisieren sich Parteien und Organisationen mit den Sans-Papiers. Sie erhoffen sich, dass durch das Camp das Thema Regularisierung der Sans-Papiers mehr Aufmerksamkeit bekommt. Stimmen dazu im folgenden Beitrag. Seit Samstag gleicht die kleine Schanze in Bern einem Campingplatz. Das Bleiberechtskollektiv hat dort ein Camp eingerichtet. Dahinter steht die Forderung nach einer Regularisierung der Sans-Papiers in der Schweiz. Die Camperinnen und Camper wollen, dass die Schweiz legale Aufenthaltsbewilligungen ausstellt für diese Menschen, die ohne Papiere hier leben. Diese Forderung unterstützen verschiedene Schweizer Parteien, zum Beispiel die Grüne Partei Schweiz. Der Genfer Nationalrat Ueli Leuenberger sagt warum.
Die dürfen die Sans-Papiers Angestellte ohne Arbeitsbewilligung und Niederlassungsbewilligung, die sehr wichtig sind für die Wirtschaft. Es gibt mehr als 100.000 Menschen, Frauen und Männer, die in verschiedenen Berufsbereichen tätig sind. Und zudem kommt dann noch die Situation von abgewiesenen Asylsuchenden, die seit lange hier sind und unter sehr schwierigen sozialen Bedingungen leben. Es ist eine große Scheinheiligkeit in der Schweiz, diese Situation so weiter stehen zu lassen.
Und darauf mache das Sans-Papier-Camp aufmerksam. Es schaffe Öffentlichkeit für ein wichtiges Thema. So sehen das auch die jungen Alternativen aus Bern, wie zum Beispiel die Ja-Stadträtin Lea Bill.
Es gibt noch viele Menschen in der Schweiz, die keine Ahnung haben, dass es so viele Leute, papierlose Leute gibt in der Schweiz, die unter miserablen Umständen leben müssen, Tag für Tag. Und aus diesem Grund ist es uns sehr wichtig, dass es auch an die Öffentlichkeit getragen wird. Und diese Besetzung ist sicher eine Chance.
Doch eine Regularisierung der Sans-Papiers in der Schweiz passiere nicht von heute auf morgen. Es fehle grundsätzlich am politischen Willen, überhaupt über eine Regularisierung der Sans-Papiers zu debattieren. Damit die Debatte in Gang kommt, müsste eben auch die Stadt Bern das Wort ergreifen und sich für eine Regularisierung einsetzen. Deshalb wünscht man sich, dass die Stadt Bern Stellung nimmt, so Lucius Theiler von der Grünen Partei Bern Demokratische Alternative.
Wenn man als Rot-Grün oder Grün-Rot auftritt, das beinhaltet ja auch gewisse Werte. Für diese Werte muss man sich einsetzen. Und da wäre jetzt auch einmal eine Stimme unserer Stadtpräsidenten, wäre Zeit, dass er klar sich äußert zugunsten derjenigen, die in der Stadt leben, die so benachteiligt sind und keine Papiere haben.
Für eine Regularisierung der Sans-Papiers in der Schweiz haben sich schon der Kanton Genf und der Stadtpräsident von Lausanne ausgesprochen. In der Stadt Bern hingegen heißt es, das Thema liege in der Kompetenz des Bundes und darum wollte sich Sicherheitsdirektor Retonause nicht inhaltlich zum Thema äußern.
Ich glaube, für diese Thematik ist die Stadt Bern nicht zuständig. Da ist die Bundespolitik zuständig.
Das heißt, der Gemeinderat hat sich da nicht mit dem Thema beschäftigt.
Die Asylpolitik ist Sache des Bundesrates, ist Sache der eidgenössischen Behörden. Wir als Stadt müssen eine Vielzahl von Kundgebungen und Ideen hier abwickeln und einen friedlichen Ablauf gewährleisten. Und da müssen wir auch neutral sein. Und von daher gesehen will ich mich dazu nicht äußern.
Deshalb habe man sich nur mit der kleinen Schanze auseinandergesetzt, weil diese im Stadtgebiet liege und unrechtmäßig besetzt wurde. Mit den Menschen vom Sans-Papier-Camp habe man nun abgemacht, dass sie die kleine Schanze bis am Freitagvormittag verlassen, so Retonause weiter. Die Bleiberechtsbewegung bestätigt den Abzug des Camps bis am Freitagvormittag. Diesen Kompromiss mit der Stadt werten sie als ersten Erfolg. Damit sei das Ziel der Regularisierung von Sans-Papiers in der Schweiz aber noch nicht erreicht. Die Bleiberechtsbewegung fordert insbesondere von Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf zum Thema Stellung zu nehmen und konkrete Schritte in Richtung einer kollektiven Regularisierung zu veranlassen.
95,6. Rabe Info.
Ohne staatliche Mittel hilft die kirchliche Gassenarbeit Bern Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Gasse haben. Diese Woche beschäftigen wir uns eingehend mit diesem einzigartigen Beratungsmodell und blicken in mehreren Beiträgen hinter die Kulissen oder eben auf die Gasse und ins Büro der Gassenarbeit. Hier der erste Beitrag. Die kirchliche Gassenarbeit ist seit 22 Jahren aktiv. Finanziell getragen wird sie von evangelisch-reformierten Kirchgemeinden und der römisch-katholischen Gesamtkirchgemeinde Bern. Das heißt, sie ist unabhängig, weil sie keine Unterstützung von staatlicher Seite erhält. Deshalb könne man anders arbeiten als andere Institutionen, so die Gassenarbeiterin Ursula Allen.
Wir können uns eben genau für unsere Klienten einsetzen und dürfen auch einmal unbequem sein. Das heißt, es ist fast unser Auftrag auch, dass wir unbequem sind im Sinne unserer Klientinnen. Viele unserer Leute sind institutionsgeschädigt und wir können unbürokratisch dahinter und einfach unsere Leute unterstützen.
Das Angebot der kirchlichen Gassenarbeit umfasst vieles. Von Beratung in allen Lebensbereichen, einem offenen Büro, wo die Infrastruktur kostenlos genutzt werden kann, gratis Kleiderbörse und Zvieri, hin zu aufsuchender Gassenarbeit, Vernetzung mit anderen Institutionen und Öffentlichkeitsarbeit. Diese Öffentlichkeitsarbeit bleibe jedoch etwas außen vor, denn mit 160 Stellenprozenten auf 3 Menschen verteilt, müsse man Prioritäten setzen. Und diese Priorität liege eindeutig bei den hilfesuchenden Menschen.
Egal welcher Herkunft, entsprechend können wir die Leute auch in verschiedenen Sprachen beraten oder welcher Konfession sie kommen, welchen Alters, man muss sich nicht ausweisen bei uns. Das heißt, wir ziehen Leute aus verschiedensten Szenen an, Wagenplätze, Leute mit Alkoholproblemen, Suchtprobleme, alleinerziehende Mütter, einfach jeder, der irgendwo in seinem Leben an einen Punkt geraten ist, wo er selber nicht mehr weiter kann.
Wichtig ist bei der Gassenarbeit Bern die Niederschwelligkeit. Jeder Mensch, der Hilfe braucht, kann kommen. Die Gassenarbeit Bern basiert auf einem akzeptierenden Grundsatz bei der Arbeit mit den Klientinnen und Klienten.
Das heißt, wir akzeptieren den Menschen in seiner Situation, in der er ist und was er daraus machen will. Wir arbeiten zum Beispiel nicht abstinenzorientiert im Suchtbereich. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist die parteiliche Arbeit. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich im Auftrag und für unsere Klienten und Klientinnen.
Dazu gehören auch geschlechterspezifische Angebote für Frauen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Gasse haben. So gibt es zum Beispiel ein Frauenbüro und ein Schreibprojekt mit Frauen.
Unserer Beobachtung nach widerspiegelt sich eigentlich die normale Gesellschaft genauso auf der Gasse. Das heißt, das patriarchale System ist auch auf der Gasse sehr präsent, weshalb es für uns wichtig ist, dass wir Frauen spezielle Räume bieten können, an denen sie unter sich über ihre Probleme sprechen können und sich auch wieder auf ihr Frausein zurückbesinnen können, weil im harten Umfeld der Gasse das manchmal verloren geht.
Sagt Ursula Allen von der kirchlichen Gassenarbeit Bern. Im Rabe Info von morgen Mittwoch stellen wir 2 spezifische Projekte der Gassenarbeit vor, die sich einerseits an Sexarbeiterinnen und andererseits an Freier richten. Die Gassenarbeit gibt's auch online unter www.gassenarbeit-bern.ch.
95,6. Rabe Info.
Täglich begegnet man dieser Tage Hans-Peter Müller-Drossart als neuem Dellenbach-Curry auf Plakatwänden, Einkaufstüten und Zuckerbeuteln. Kein Aufwand wird gescheut, um die Marketingmaschinerie für das Musical Dellenbach-Curry anzutreiben. Wie das bei den diesjährigen Thuner Seespielen passiert und wie seltsam es ist, dass ausgerechnet das tragische Stadtoriginal Karl Tellenbach auf einer monumentalen Musicalbühne verarbeitet wird, dem widmet sich der Theaterabend «Die Tellenbach-Macher». Theresa Bayer hat die Proben besucht.
Stadtoriginal im Musical Fleischwolf. Curry-Musical. Sowieso nur Unterhaltungsbrunz. Musical-Vergleich. Bern besser als Thun. Entstellter Alkoholiker. Wird er der neue Musical-Star?
Diese Schlagzeilen locken zu Die Dellebachmacher ins Tojo-Theater, wo zwei Wochen vor der Premiere des kräftig beworbenen Musicals Dellebach-Curry ein eigenes Musical aufgeführt wird. Die Berner Bühne ist sicherlich 20-mal kleiner als die Open-Air-Seebühne in Thun. Anstelle eines tobenden Orchesters steht da lediglich ein Klavier und das Team zählt nicht Hunderte, sondern nur den Schauspieler Michael Glatthardt, den Musiker Pascal Nater und den Dramaturgen Oliver Bachmann. Und das Ganze klingt dann so.
Meine Methode macht den kleinsten Wurm zum Musical.
Dass Pascal Nater und Michael Glatthardt mit solcherlei Ohrwürmern dem Thuner Musical Konkurrenz machen, kann durchaus passieren. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Denn die beiden Theaterschaffenden planen weder ein Anti-Dellebach-Musical noch Thuner Seespiele im Kleinformat. Vielmehr wollen sie hinter die Kulissen der Musical-Maschinerie blicken. Mitentwickler und Schauspieler Michael Glatthardt.
Was man dazu aber muss sagen, ist, dass wir ja nicht das Musical über den Dellebach-Curry machen, sondern über den Macher vom Musical Dellebach-Curry. Von dem her tun wir uns ja eigentlich nicht mit dem Dellebach-Curry nur beschäftigen, sondern hauptsächlich mit denen, die versuchen, seine Geschichte umzusetzen oder eine Variante von ihrer Geschichte.
Der Abend über die Macher des monumentalen Dellebach-Musicals basiert auf Pascal Naters Recherchen zu den diesjährigen Thuner Seespielen. Er hat sich über das Genre und das Massenphänomen Musical Gedanken gemacht, hat Medienpartnerschaften untersucht und ist zum Beispiel der Frage nachgegangen, warum berndeutsch sprechende Darsteller in Berlin gecastet werden. Im Laufe dieser journalistischen Arbeit hat sich Pascal Nater dazu entschieden, die Erkenntnisse und Interviews nicht in einem Vortrag, Radiofeature oder Zeitungsartikel zu verarbeiten, sondern auf die Theaterbühne zu bringen.
Die Idee, die Recherche nicht in einem journalistischen Beitrag, sondern auf einer Bühne zu präsentieren, ist daher kommt, dass alle die Geschichten, die ich herausgefunden habe über das Musical, das entsteht, über die Personen und so weiter, selber etwas wahnsinnig Operesques haben. Also es war sehr schnell klar, dass das irgendwie selber als Stoff dienen.
Doch unter die Lupe genommen wird nicht nur das Drumherum, sondern auch Thema und Message des Thuner Musicals. Es greift zurück auf das Berner Stadtoriginal Dellebach-Curry. Singen, tanzen, spektakulär wird auf der Seebühne lokale Identität konstruiert und zelebriert. Vielleicht ist Dellebach-Curry gerade dadurch, dass er ein Mythos ist, eine spannende Figur für ein Monumental-Musical. Über sein Leben erzählen vor allem Anekdoten. Für eine ersponnene Story, die auf der Musical-Bühne ausgeschlachtet werden kann, bleibt also viel Raum. Doch warum taugt der Coiffeurmeister Karl Tellenbach zum Musical-Star? Wie kann ein unglücklich verliebter Eigenbrötler, dem Alkohol verfallen und wegen seiner Hasencharta verspottet, zum massentauglichen Helden werden? Michael Glatthardt wundert sich darüber, wie die tragische Geschichte eines Außenseiters zum gigantischen Open-Air-Event aufgeblasen wird.
Die Form, die gewählt wurde für den Stoff, scheint mir jetzt irgendwie unpassend. So eine kleine Geschichte, ein Stadtoriginal, wo gelitten hat. Und jetzt ist das auf einer riesigen Bühne mit irgendwie 100 Leuten, wird das mit einem Wahnsinnsorchester und einer richtig Fortissimo-Tirade umgesetzt.
Neben diesen Überlegungen und dem dokumentarischen Material betritt der Theaterabend im Tojo noch ein anderes Terrain. Vom stillen Neid getrieben, nicht selbst die Emotionen von 70.000 Zuschauern in einer Saison anknipsen zu dürfen, erträumen sich Pascal Nater und Michael Glatthardt ihr eigenes Musical. Die Songs sind die Würze der Geschichte über die Macher des Dellebach-Musicals in Thun.
Bei der Musical-App, die wir benutzen, nehmen wir uns die Freiheit raus, unsere Fantasie zu walten. Also dort müssen wir nicht wahrheitsgetreu im Vortrag bleiben, dort dürfen wir auch mit Überhöhungen arbeiten, spezielle Identifikation abdriften und Vermutungen anstellen, was natürlich viel Spass machen kann auf der Bühne und auch beim Zuschauen.
Die Entscheidung, sich stilistisch ins selbe Boot zu setzen und ein Musical zum Musical zu komponieren, ist mutig. Pascal Nater und Michael Glatthardt beschränken sich nicht auf einen wertenden Außenblick, sondern machen sich durch die Wahl ihrer Form auch angreifbar. Die Tojo-Bühne bietet aber die Chance, nicht massentauglich sein zu müssen, sondern ist das Podium für Komik, Satire und Kritik. Und ein durchgestylter Musical-Star, der mit ausdauerndem Pathos ins Mikro haucht, wäre auf dieser Bühne wahrscheinlich nur langweilig. Pascal Nater und Michael Glattert gehen deshalb originell und bescheiden an die ganze Sache ran.
Die Dellenbach-Macher, das Musical zum Musical, wird morgen im Toschotheater in Bern uraufgeführt. Weitere Aufführungen finden am 1., 4. und 5. Juli statt. Mehr Infos gibt's online unter www.toschow.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Dienstag, 29. Juni. In der Redaktion waren Theresa Bayer, Wilma Rall und Cheyenne Mackay. Mehr Rabe-Info gibt's als Podcast auf rabe.ch, in der Wiederholung um 18 Uhr oder morgen wieder um 11 Uhr hier auf dieser Frequenz. Ich sage Sie Tschüss und wünsche einen wunderbaren Sommertag.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.